Antenne Brandenburg Boulevard mit Olaf Kosert.
Unser Gast heute ist eine Frau, die das macht, was wir eigentlich alle machen sollten, nämlich ausschließlich das, was ihr Spaß macht. Sie liest Bücher gleich regalweise und empfiehlt uns dann die, die ihr gefallen. Sie schreibt Libretti für Opern, hat Talkshows moderiert, Kabarett gemacht und hatte eine der erfolgreichsten Büchersendungen im deutschen Fernsehen. Herzlich willkommen, Elke Heidenreich.
Dankeschön für deine Aufzählung.
Ich gehe mal stark davon aus, dass Sie zurzeit auch gerade wieder ein Buch lesen.
Ja, man liest immer irgendwas, ja.
Was ist das für eins?
Ich lese gerade von Erwin Koch, Was das Leben mit der Liebe macht.
Ah, das ist relativ neu, ne? Was das Leben mit der Liebe macht. Können Sie es empfehlen?
Ja, sehr. Ich bin erst ganz am Anfang, aber was das Leben mit der Liebe macht, betrifft uns ja alle. Es zerhackt die Liebe.
Dann nehmen wir das gleich mal als ersten Buchtipp dieser Sendung und es wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht der letzte gewesen sein. Antenne Brandenburg am Sonntagvormittag. Bei uns zu Gast ist heute die Deutschlehrerin, die wir uns immer alle gewünscht haben, weil sie tatsächlich Lust aufs Lesen macht, Elke Heidenreich. Es erscheinen jedes Jahr zehntausende Bücher. Wie orientieren Sie sich eigentlich?
Ich habe mir immer alle Kataloge schicken lassen von den Verlagen und habe darum gebeten, mir nicht Bücher einfach so zu schicken, was natürlich immer noch viele tun. Wenn Ihnen ein Buch am Herzen liegt, dann kriegt es erstmal Frau Heidenreich zum Angucken. Aber wenn man die Kataloge hat, dann kann man sich hinsetzen, ganz in Ruhe, mal einen Tag und kann die alle durchblättern von allen deutschen Verlagen und kann gucken, was würde mich interessieren, wofür habe ich noch Raum und was könnte ich besprechen, was interessiert mich, was möchte ich lesen und was möchte ich weitergeben. So geht das. Und als ich anfing, vor einigen Jahren so exzessiv über Bücher zu arbeiten, gingen mir die Katalogberge so etwa bis zum Knie, dann bis zur Hüfte, jetzt sind sie höher als meine Schulter. Also es ist ein Wahnsinn, was erscheint.
Viel es zu ist viel. Ein Riesenwust und ja. Sie gucken dann, was interessiert mich. Wenn Sie ein neues Buch beginnen und es zieht Sie nicht gleich von Anfang an rein, wie viel Zeit geben Sie diesem Buch dann?
Ist verschieden. Manche Bücher ziehen mich nicht rein, weil ich merke, die sind jetzt zu kompliziert oder ich bin nicht konzentriert genug oder ich merke gleich, das kann ich nicht besprechen, das ist schwierig, aber das sollte ich mir selber mal antun. So ein Buch lege ich dann weg und gehe in ruhigeren Zeiten nochmal dran. Aber es gibt Bücher, wo ich schon nach 2-3 Seiten merke, der Autor hat überhaupt keine Sprache, der kann einfach nicht schreiben, das merkt man. Wenn einer selber nicht liest und schreibt, dann ist es auch unerträglich zu lesen, weil die Sprache nicht stimmt. Und manchmal zieht mich die Geschichte einfach nicht rein. Also ich würde sagen, wenn ich fair bin, gebe ich jedem Buch ungefähr eine Stunde. Das sind ungefähr 50, 60 Seiten. Wenn es bis dann überhaupt noch nicht geklappt hat, dann klappt es auch beim normalen Leser nicht.
Dann wird es weggelegt.
Dann wird es erstmal weggelegt, ja.
Passiert es eigentlich auch des Öfteren, dass Ihnen Leute ihre Manuskripte schicken und sagen, gucken Sie doch mal rüber, bin ich talentiert?
Ja, leider. Und das will ich gar nicht, denn ich will kein Lektor sein in dem Sinne. Ich will nicht entscheiden über ein Buch. Ich kann sagen, das solltet ihr lesen oder das solltet ihr nicht lesen, aber jemandem Mut machen oder Mut nehmen, das möchte ich überhaupt nicht. Also ich möchte überhaupt keine Manuskripte geschickt kriegen und sage jedem, das müsst ihr über einen Verlag machen.
Was sind das in der Regel für Geschichten, die Leute schreiben, die eigentlich keine Schriftsteller sind?
Also das sind in der Regel Familiengeschichten. Früher waren es sehr viel Kriegsgeschichten, das lässt jetzt langsam nach. Männer, die Kriegserlebnisse aufarbeiten. Dann Frauen, die irgendwas bewältigen, eine überstandene Krebsgeschichte oder den Tod ihres Mannes oder eines Kindes. Und das finde ich auch ganz löblich, dass sich jemand, der vielleicht sehr verzweifelt war, hinsetzt und sein persönliches Leben aufschreibt oder Jugendgeschichten, Erinnerungen an die Mütter, an die Kindheit. Das ist aber nicht in jedem Fall Literatur. Das ist für jemanden persönlich unter Umständen sehr wichtig und sehr schön. Und das soll er ruhig machen für seine Familie, für sich selber, aber das muss nicht alles auch veröffentlicht werden.
Also erst einen Verlag finden und dann mit dem fertigen Buch bei Elke Heidenreich anklingeln. So rum ist die Chance wesentlich größer, dass sie sich ihr Werk auch tatsächlich durchliest. Unser Tipp für Hobbyliteraten hier im Antenne Boulevard mit Elke Heidenreich heute. Das ist Musik von Aha. Nothing is keeping you here. Mit der schönsten Musik für Brandenburg hier bei Antenne Brandenburg am Sonntag. Antenne
Brandenburg. Heute im Antenne Boulevard. Buchautorin, Literaturkritikerin und ehemalige Kabarettistin Elke Heidenreich. Begonnen hat sie ihre Karriere 1970 beim Radiosender SWF 3 mit einer Comedy-Rolle.
Es gibt eine Frau in ihrem Leben, die ist offenbar Fluch und Segen gleichermaßen. Wissen Sie, von wem ich spreche?
Nee.
Else Stratmann.
Ah!
Schnoddrige Metzgers Gattin aus Wanne-Eickel.
Ja, die Süße, ja. Auch die ist eigentlich nicht Fluch, die war nee. Segen. SWF 3 fing ja an mit dem, was wir heute Comedians nennen, mit ulkigen Figuren, die Sachen kommentieren. Und da war ich eine davon. Ich war nur eine von vielen, wir hatten da mehrere solche. SWF 3 war ja eine tolle Schmiede für Leute. Also Anke Engelke kommt von da, Frank Plasberg, Christine Westermann, Klaus Kleber, alles SWF 3 Leute. Wir waren alle ein Team damals. Und ich hatte eben diese Figur der Else Stratmann aus dem Ruhrpott, weil ich da selber herkomme, die in schönem Dialekt, wo man immer sehr viel deutlicher die Dinge sagen kann als in Hochdeutsch, sich lustig machte über das Fernsehprogramm, über Sport, über Jürgen Hinks, ne, dreimal Fehlstart, was furchtbar, der dumme Junge. Und das hat großen Spaß gemacht. Nur irgendwann hat es alles andere überwuchert, was ich noch gemacht habe und machen wollte. Und dann habe ich gesagt, Schluss jetzt mit Else.
Ich habe ein Stückchen von Else Stratmann gefunden. Nein. Im Archiv. Doch, das muss 1985 gewesen sein. Damals gab es den Glykol-Skandal. Sie werden sich vielleicht erinnern, gepanschter Wein aus Österreich. Wir hören uns das mal an, das Stückchen.
Du liebe Güte, was ein Theater wegen diesen gepanschten Wein. Ne? Gift wäre da drin, sagen sie. Ja, können Sie mir mal irgendwas sagen, wo heutzutage kein Gift drin ist? Zigaretten kriegst du Krebs von. Aus der Klimaanlage kommt der Legionärskrankheit. In der Holzbalken ist Formaldingenskirchen. In der Blutkonserven ist AIDS. In Kartoffelsalat aus dem Eimer sind die Salmonellen drin. In Garten lagert Dioxin. In der Luft ist Schwefel. In Gemüse ist DDT. In dem Fleisch sind Hormone, die sie vorher in den Kälber spritzen. In der Fische ist das Altöl aus der Nordsee. Und da wollen Sie ausgerechnet sauberen Wein. Ja, ich bitte Sie, wo soll er denn herkommen?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es 85 war, aber Sie werden es besser wissen. Sie haben sich ja hier glänzend vorbereitet, wie ich sehe. Denn ich habe 84 Else Stratmann zum ersten Mal im Fernsehen gemacht, wenn Sie sich erinnern, bei der
das
Olympiade.
Das war Los Angeles.
Mhm. Und da war ich so berühmt, dass ich danach eigentlich mit Else Stratmann fast aufgehört habe. So. Aber vielleicht habe ich es noch ein Jahr gemacht im Radio, das kann sein. Und dann habe ich es nochmal gemacht, 88 in Seoul, da bin ich sogar mitgefahren nach Korea. Und danach war dann aber wirklich Schluss.
Sie waren bei den Olympischen Spielen als Else Stratmann, haben das kommentiert. Mhm. Und das, obwohl Sie Sport eigentlich hassen. Kam das durch die Olympischen Spiele oder hatten Sie schon vorher Vorbehalte?
Ich habe Vorbehalte, weil ich musste als Kind immer auf dem Fußballplatz mit meinem Onkel Hans und mit meinem Vater. Und ich hasse eigentlich nicht Sport. Ich habe selber nie Sport getrieben, weil ich immer krank war. Ich habe mir immer Husten gehabt und Lungenentzündungen und ich konnte nie Sport treiben. Ich finde den Aufwand, den man für Sport hierzulande treibt, etwas hoch gemessen an dem Aufwand, den man für die Kultur treibt. Aber bei der Olympiade hat sich Frau Stratmann vor allem lustig gemacht über so Disziplinen wie Hammerwerfen. Ne? Wir bringen unseren Männern bei, die Sachen aufzuräumen und da kriegen sie Medaillen, wenn sie sie durch die Gegend schmeißen. Das war natürlich sehr verlockend und sehr lustig.
Kann man alles nachlesen, was Sie damals bei Olympia erzählt haben? Das kann doch nicht wahr sein.
Nee, das kann doch nicht gesund sein.
Ja, der Buch heißt aber, das kann doch nicht wahr sein.
Nee, das kann doch nicht gesund sein.
Ach, das kann doch nicht gesund sein.
Ja, zum Beispiel gucken Sie doch mal Herr Dingens Hürdenlauf. Ne? Da rennt der und dann stellen sie ihm so Baudinger und dann stolpert er drüber, bricht sich das Knie, holt sich eine Zerrung. Wer zahlt hat die AOK, wer ist hat ich? Also das kann doch nicht gesund sein, war damals so der Tenor.
Das kann doch nicht gesund sein. Else Stratmann über Sport, Olympia und Dingens im Buchhandel zu erhalten.
Dingens, ja.
Frau Heidenreich, wäre die Welt besser, wenn die Menschen mehr lesen würden?
Ach, ich weiß es manchmal nicht. Je älter ich werde, desto mehr zweifle ich dran, wie man die Welt besser machen könnte. Aber ich kann nur von mir ausgehen. Mein eigenes Leben wäre nicht zu bewältigen gewesen ohne Literatur. Die miesen 50er Jahre in diesen Wiederaufbau-Atmosphären und schrecklich zerstörten Familien, da tragen einen Bücher einfach weg und das hat gut getan. Und mir geht es bis heute so, dass mich Bücher wegtragen und trösten auf langen Reisen, bei Krankheiten, bei Kummer, bei was weiß ich, in Wartezimmern von Ärzten. Ich habe immer ein Buch dabei, was Schönes, in das ich reingucke und meistens hilft es mir. Und ich denke, wenn viele Menschen mehr lesen würden und sich weniger mit dummen Illustrierten und dem Königshaus von Monaco oder ob Kate und William jetzt ein Kind kriegen oder nicht, das ist doch scheißegal für uns, sondern sich mit dem beschäftigen würden, was auch mit ihnen selbst zu tun hat, mit Familiengeschichten, wie Jonathan Franzen sie schreibt, wo Mutter alle Kinder Weihnachten zu Hause haben will und es ist die Katastrophe, die wir alle kennen von Weihnachten, dann könnte die Welt insofern besser sein, als der Einzelne nicht verzagt, aggressiv oder kummervoll ist, sondern denkt, geht anderen genauso. Die Künstler können es beschreiben und das zeigen uns Bücher und das finde ich schön.
Jonathan Franzen, die Korrekturen.
Zum Beispiel, ja.
Ein ganz großer Bestseller war das. Gibt es denn, Sie haben gerade angesprochen, schwierige Zeiten, ein Buch, das Ihnen sehr geholfen hat?
Ach, ich kann jetzt nicht so eins direkt rausgreifen, aber ich weiß, dass ich immer, wenn ich schwierige Zeiten hatte, irgendwas zu lesen hatte. In der Pubertät war es der Steppenwolf von Hermann Hesse. Diese Mischung aus Sehnsucht nach Ordnung und Sehnsucht nach Chaos, was man hat, wenn man heranwächst. Einerseits, man ist noch mit einem Bein im Elternhaus und man will diese Ordnung auch nicht missen, aber man will auch raus, man will auch alles ausprobieren. Und das war für uns damals ein ganz wichtiges Buch. Dann habe ich immer sehr gerne gelesen Carson McCullers, Das Herz ist ein einsamer Jäger. Und das habe ich in vielen Jahren immer wieder anders gelesen, weil jedes Mal war eine andere Figur für mich plötzlich wichtig. eben parallel zu meinem eigenen Älterwerden. Und so gibt es Bücher, die mich durch mein ganzes Leben begleiten und die mich trösten. Oder Gedichte zum Beispiel. Gedichte fahren in mich rein wie ein Blitz, wenn ich manchmal Gedichte lese, die eine Situation widerspiegeln, die genau eine Situation ist, die ich kenne. Da könnte ich, dann schießen mir die Tränen in die Augen. Also ich bewundere Lyriker, die in wenigen Worten etwas sagen können, was für alle Menschen wichtig ist. Es gibt ein Gedicht von Gottfried Benn. Das ist ganz kurz. Das heißt Mutter. Und das ist erst dann wirksam, wenn man diese Überschrift weiß. Es heißt Mutter. Und es geht so. Ich trage dich auf meiner Stirn wie eine Wunde, die sich nicht schließt. Es schmerzt nicht immer. Und es fließt das Herz sich nicht draus tot. Nur manchmal bin ich plötzlich blind und spüre Blut im Munde. Also über diese furchtbare Auseinandersetzung mit Müttern, über diese Angst, Töchter, Mütter, ist ja ein großes Thema bei mir auch gewesen. Und so ein Gedicht, wenn ich das lese, dann weiß ich, da ist komprimiert in 8 oder 10 Zeilen alles drin, was ich auch empfinde. Und dafür bin ich dankbar, das tröstet mich.
Sie kritisiert nicht nur Bücher, sie schreibt auch selber welche. Besonders erfolgreich sind ihre Geschichten von Kater Nero Corleone. Im Antenne Boulevard zu Gast Bestsellerautorin und Katzenliebhaberin Elke Heidenreich.
Was macht eigentlich Fräulein Pepi, wenn sie unterwegs sind?
Fräulein Pepi ist tot und begraben in meinem Garten. Oh, stellen Sie sich vor, sie reißen eine Wunde auf.
Ach, das tut
Fräulein
mir leid.
Pepi war meine letzte Katze, aber Sie sind wirklich gut informiert, muss ich sagen. Sie ist fast 19 Jahre alt geworden. Sie war die letzte, die ich noch hatte, und sie duldete keine andere neben sich. Und sie ist dann an Herzversagen wirklich gestorben im letzten Jahr. Und stellen Sie sich vor, ich habe jetzt einen kleinen schwarzen Mops.
Nein.
Einen Mops, der heißt Don Vito, und der terrorisiert mich und tobt durch mein Leben.
Sie sind doch aber Katzenliebhaberin.
Ja, bin ich, aber der Mops ist fast eine Katze, der stapelt sich auch gern, der legt sich auf den Bauch und schnarcht genau wie eine Katze.
Und ist der auch so eigensinnig und kommt nur, wenn er fressen will?
Völlig, er tut nichts, was ich ihm beibringe, ich versuche Sitz, Platz, Fuß, er guckt mich immer nur an und denkt, red du nur. Und das ist ja ähnlich wie mit einer Katze.
Ich wollte Sie jetzt eigentlich fragen zu Ihren Nero Corleone Büchern, aber dann kommen jetzt wohl Mops-Bücher auf uns
Nein,
zu.
Nein, gar nicht. Nee. Nero war ein großer, wunderbarer Kater, den ich ja wirklich hatte aus Italien, und alle anderen im Gefolge hatten auch damit zu tun, waren alles irgendwie zugelaufene Katzen, auch Fräulein Pepi. Und ich hatte mit Nero damals den größten Erfolg, den man haben kann. Das war ein leicht hingeschriebenes Kinderbuch mit Zeichnungen von Quint Buchholz. Und es wurde ein Millionenerfolg und in 24 oder 25 Sprachen übersetzt. Und ich habe 15 Jahre gebraucht, um eine Fortsetzung zu schreiben. Ich wollte nie eine schreiben. Aber ich kriege immer so rührende Kinderbriefe. Was ist denn aus Nero geworden? Ist er denn weg? Denn der läuft am Ende des ersten Bandes weg. Er ist nicht etwa tot. Lebt er denn noch? Geht's ihm denn gut? Und dann habe ich jetzt Band 2 geschrieben. Er lebt noch, es geht ihm gut. Und daraus lese ich jetzt ab und zu vor und reise herum damit.
Nero Corleone kehrt zurück. Und das ist ein Buch, das sollten Sie sich unbedingt vorlesen lassen von Elke Heidenreich, denn es gibt Passagen, die würde man selber gar nicht so gut hinbekommen.
Elsa kam nicht näher. Ihr Fauchen ging in ein zorniges Grollen über. Sie sang sozusagen das große Lied der Wut. Und es hört sich beeindruckend an, wenn Katzen das tun. Es sind langgezogene, laute Töne zwischen und schreckliche Klänge. Viel schrecklicher, dachte Isolde, als das, was ich da auf dem Klavier angeblich spiele.
Ja, Elke Heidenreich kennt sich aus mit Katzen. Als Sie das vorgelesen haben, hatten Sie auch eine Katzenpuppe auf der Hand.
Ja, ich habe damals, als ich mit Nero 1 so viele Lesungen machte vom Verlag, geschenkt gekriegt, eine eigens angefertigte schwarze Katzenpuppe mit einer weißen Pfote. Nero hat ja eine weiße Pfote.
Das war eine originalgetreue Nachstellung.
Originalgetreu nähen lassen hat das der Verlag. Und die liebe ich sehr, die gibt es natürlich noch zu Hause. Und manchmal, wenn mein Koffer nicht so voll ist, nehme ich die auch mit. Und an der Stelle, wo er wieder auftaucht in Band 2, ziehe ich sie unterm Tisch hervor und zeige sie. Und dann lachen immer alle und haben Spaß. Aber das mache ich nicht immer.
Nero Corleone und Nero Corleone kehrt zurück. 2 Bestseller, geschrieben von Elke Heidenreich. Sie müssten sich zumindest ganz subtil zu Hause fühlen, denn Radio ist Ihnen überhaupt nicht fremd. Sie haben 1970 den Radiosender SWF3 mitbegründet, damals wie heute beliebte Popwelle. Was haben Sie damals für Musik gespielt?
Oh, alles, was aktuell war, wie ihr das hier ja wohl auch macht. Aber auch die alten Heuler aus den 50er Jahren. Also natürlich Elvis und so und die Everly Brothers. Aber auch Kris Kristofferson, Leonard Cohen. Das war fast nur Popmusik.
Wir würden Ihnen jetzt einen Musikwunsch erfüllen. Fällt Ihnen einer ein? Ein Titel, den Sie gerne mal wieder hören möchten?
Also ich würde gerne hören, ich höre immer wahnsinnig gern, weil das ist die Hymne von uns ganzen alten 68ern, Hotel California von den Eagles.
Na, das haben wir auf jeden Fall.
Immer wunderbar, aber nicht ausblenden am Ende, wenn
Nein,
das Gitarrensolo kommt.
Wird ausgespielt, hier los extra für Helge Heidenreich.
Sehr gut.
So, Frau Heidenreich, kurz nach 11, das ist Geschenkezeit im Boulevard. Ich bringe meinen Gästen immer eine Kleinigkeit mit, die irgendwas mit ihrem Leben zu tun hat. Bei Ihnen ist das diese Tüte da drüben, die können Sie jetzt gerne aufmachen, da ist was drin für Sie.
Ach so, Sie, ja. Ich krieg was geschenkt.
Sie kriegen was geschenkt.
Ach, ich krieg was,
ja.
Diese schöne Tüte hier. Ja. Da darf ich was rausnehmen. Das ist ja toll. Es ist ein sehr schönes Packpapier mit echter Paketkordel verpacktes Ding.
Ganz rustikal.
Ich muss das jetzt zerreißen. Weil
Sie können es einfach aufziehen.
Ah, ich krieg's auf. Ich krieg's auf. Gut verpackt. Jetzt drehe ich es um. Ich habe das Gefühl, es handelt sich um ein Bild.
Ja.
Das ist mit Sicherheit keine Flasche und kein Buch. Es ist ein Bild. Ich fühle einen Rahmen. Ich sehe einen Rahmen von hinten und jetzt drehe ich es um. Es ist eine Karte. Ach, wie schön.
Können Sie es erkennen, was es ist?
Es ist, was ist das? Manatus?
Ja.
Gelegen ob the Note Rota? Staten Island?
Ja.
Ist es New York?
Das ist New York.
Nein.
Das ist die vermutlich älteste
Karte. Eine ganz
Karte.
Alte Karte. Staten Island ist mir natürlich ein Begriff. Ach.
Das ist die vermutlich älteste Karte von Manhattan und Umgebung aus dem Jahr 1639.
Der North River, der hier noch North River heißt, der heute Hudson heißt.
Genau.
Das ist aber ein tolles Geschenk. Und wissen Sie, über diesen Fluss bin ich schon mal nach New York reingefahren, genau diese Strecke.
Was war das für ein Dampfer?
Die Queen Elizabeth, die es inzwischen nicht mehr gibt. Da war ich Lektor on board. Das heißt, man liest vor und darf dafür umsonst mitfahren. Und ich wollte keine Kreuzfahrt machen, ich wollte die klassische Atlantiküberquerung machen.
Das ist ja ganz nobel.
Also von Southampton nach New York, 7 Tage und 7 Nächte. Ganz wunderbar. Hören Sie mal, das darf ich haben.
Das dürfen Sie haben.
Das ist ein wunderschöner Rahmen, eine tolle alte Karte und ich freue mich riesig. Sie machen mir eine ganz große Freude.
Das freut mich.
Das ist ja toll.
Aber erzählen Sie uns noch
Vielen Dank.
Warum Sie so oft in New York waren.
Ach, so oft war ich gar nicht. Es gibt Leute, die waren da viel öfter. Ich war relativ spät erst in New York in meinem Leben und war dann so begeistert, dass ich mir vorgenommen habe, ich fahre immer mal wieder hin, einfach weil es gut tut, weil alle Nationalitäten auf einem engen Raum da leben und das hat mir irgendwie gefallen. Ich fand das immer eine enorm belebende Stadt, finde es noch. Ich war aber seit 9/11 nicht mehr da.
Hat das damit zu tun?
Vielleicht ganz unterschwellig, ich weiß nicht, vielleicht gruselt mir, vielleicht will ich das nicht sehen. Aber es hat auch damit zu tun, dass sich mein Leben ziemlich geändert hat und meine Arbeitsweise und dass ich nicht mehr einfach so immer durch die Gegend springen kann wie früher. Also es hat damit zu tun, aber auch mit dem Älterwerden und den Anstrengungen. Es hat auch damit zu tun, dass ich keine Lust habe, 6 Stunden anzustehen, um durch irgendeine Kontrolle zu kommen. Das hat sich ja alles so verschärft. Es macht nicht mehr so einen Spaß, nach Amerika zu fahren seitdem.
Gut, dann ist das vielleicht eine kleine Erinnerung
ganz
an die guten
toll.
Alten Zeiten.
Ganz, ganz toll. Freue ich mich riesig. Also wie wunderbar ist das denn?
Sehr gerne.
Hoffentlich kriege ich es heil heim.
Frau Heidenreich, Sie sind ein Mensch, der zu allem eine Meinung hat und das auch beruflich nutzt. Sie haben Kabarett gemacht, Drehbücher fürs Fernsehen geschrieben, Kolumnen für Zeitschriften, haben Bücher kritisiert. Woher kommt bei Ihnen der Drang, sich so zu exponieren und Ihre Meinung auch oft ja so ungeschminkt mitzuteilen?
Glauben Sie nicht, dass wir alle zu allem eine Meinung haben? Sie haben doch auch eine Meinung. Sie haben sicher eine Meinung zu mir, eine Meinung zu Ihrem Beruf. Ich bin nur jemand, der das sagt. Und woher der Drang kommt, weiß ich nicht. Aber das hat was mit meinem öffentlichen Leben zu tun. Ich bin ja auch für die Talkshow damals nicht eingekauft worden, um nett und freundlich da zu sitzen. Sondern ich sollte freche Fragen stellen. Und das habe ich dann gemacht. Dass ich manchmal mit meiner Meinung hinterm Berg halten könnte und sie nicht sofort losposaunen, das weiß ich auch. Das ist dann wieder eine charakterliche Sache. So bin ich halt gepolt.
Das war zum Beispiel die Talkshow Leute vom SFB, die Sie in Berlin moderiert haben. Es war live aus der Frankfurter Oper. Was waren so die herausragendsten Talkmomente für Sie damals?
Ach, das kann ich jetzt gar nicht mehr so sagen. Ich habe immer das Gefühl, wir haben damals wirklich noch mehr Gespräche gehabt als heute. Heute wird so viel gequatscht. Wir haben uns richtig gestritten oft und angeschrien. Und wenn mir ein Politiker sagte, lassen Sie mich zunächst, ehe ich auf diese Frage antworte, folgendes, dann habe ich gesagt, nein, ich lasse Sie nicht, Sie antworten auf diese Frage. Ich stelle hier die Fragen und Sie geben die Antworten. Das ist heute überhaupt nicht mehr üblich. Also wir waren viel frecher, glaube ich. Ich erinnere mich an Momente, dass Leute, die ich unglaublich sympathisch vorher fand und auf die ich mich gefreut habe, die waren eine große Enttäuschung. Und Leute, die ich
Wer zum Beispiel?
Als Feind empfunden habe, wo ich dachte, jetzt kommt ein Feindbild, jetzt tue ich alle Krallen raus, die waren plötzlich ganz nett und wurden meine Freunde, zum Beispiel Hanna Geißler, der kam an und den habe ich mir aber vorgeknöpft wegen seiner Bemerkungen, Auschwitz hat die Friedensbewegung erst möglich gemacht und all so ein Zeug. Wir haben uns richtig gestritten und trotzdem habe ich gedacht, der Mann ist klug, der ist ja nicht umsonst bei Jesuiten geschult. Der kann toll reden, der gefiel mir durch seinen Witz, durch seine Verschmitztheit und als ich ihn dann auch noch habe Klavier spielen hören, er ist ein glänzender Pianist, da war ich natürlich hin. Und so ist daraus eine Freundschaft geworden für lange.
Sie haben auch in diesen Talkshows immer gesagt, was Sie dachten. Sie haben sich nichts gefallen lassen. Sie mussten aber auch immer einstecken. Auch gerade was Fernsehkritik angeht, da haben Sie es ganz schön auch bekommen von den Fernsehkritikern. Aber Sie sind auch nicht der Typ, der dann schnell aufgibt. Woher kommt bei Ihnen dieser, ja, dieser Mut, das Leben zu nehmen, wie es ist?
Mich kann von außen nicht so leicht was irritieren. Ich drehe weder durch bei Lob, noch verzweifle ich bei Tadel oder Kritik. Was mir sehr zu schaffen gemacht hat, war diese Auseinandersetzung mit dem ZDF. Da hätte ich etwas diplomatischer vorgehen können, dann hätte ich meine Sendung nicht verloren. Aber hinter den Kulissen hatte es da ja schon lange ziemlich gescheppert um einen Sendeplatz. Ich wollte immer einen besseren Sendeplatz. Und wenn ich nicht so explodiert wäre an diesem unseligen Abend, an dem Reich-Ranicki den Preis abgelehnt hat, und dieser Abend war wirklich grauenvoll, das hat ja jeder am Fernsehen auch sehen können, wenn ich mich da etwas zurückgehalten und das weniger öffentlich gemacht hätte. Aber mir sind da einfach die Nerven durchgegangen. Und dann war ich raus.
Frau Heidenreich, wir haben es vorhin erwähnt, Ihren Rauswurf beim ZDF. Sie haben 5,5 Jahre Bücher beim ZDF empfohlen, in der Sendung Lesen. Bis 2008 war das. Am Ende mussten Sie gehen, weil Sie in einer Debatte über die Qualität des Fernsehens geschrieben haben, Sie schämen sich, fürs ZDF zu arbeiten. Ich muss gestehen, dass Sie so geschimpft haben über Ihren eigenen Sender. Das fand ich damals nicht plausibel.
Ja, das ist auch nicht plausibel. Das hätte ich mir auch sparen können. Ich habe mich an dem Abend, ich meinte diesen schrecklichen Fernsehabend, für den das ZDF verantwortlich war, den Fernsehpreis, habe ich gesagt, was ist das für ein Sender, der so einen Abend ausrichtet, der einen alten Mann 3 Stunden lang sitzen lässt, mit Mist überschüttet, mit Atze Schröder und Fernsehköchen und dieser ganzen Scheiße, die da oben auf der Bühne passierte.
Reich-Ranicki sollte seinen Preis für sein Lebenswerk
sollte einen Preis kriegen. Und dann geht der natürlich Zornschnauben drauf und sagt, ich nehme diesen Preis nicht an. Weil mit diesem ganzen Quatsch will ich nichts zu tun haben. Das konnte ich gut verstehen. Und habe dann gesagt, warum macht ihr sowas? Warum haben solche Sendungen nicht mehr Niveau, nicht mehr Kultur? Und überhaupt eine Sendung wie Lesen, warum muss die um 11 Uhr sein? Warum kann die nicht um 9 Uhr sein? So ein Rundumschlag. Und danach habe ich mich für den Ton entschuldigt, für den Inhalt nicht. Aber es gab überhaupt gar kein Gespräch mehr. Die Sendung war vom Tisch. Ich finde das bis heute nicht richtig. Ich will sie jetzt nicht wiederhaben. Ich mache ja inzwischen auch was anderes. Aber ich finde, eine Sendung, die so erfolgreich lief, da hätte man sich mal an einen Tisch setzen müssen und reden und sagen, die machen wir weiter, aber vielleicht unter etwas anderen Bedingungen.
Wobei das ja eine ordentliche Vase war, die da kaputt gegangen ist.
Mhm.
Also vielleicht hat man beim ZDF gesagt, das ist, war uns einfach eine Nummer
ja, wahrscheinlich,
zu hart. Ne?
Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber mir war es auch zu blöd, denn es war schon Oktober, wenn Sie sich erinnern, diese Verleihung war im Oktober. Mhm. Und ich hatte noch keinen einzigen Termin fürs kommende Jahr. Und sie kamen nicht zu Potte mit neuen Terminen. Und dann habe ich gesagt, verflix nochmal, für so einen Mist hier, da legt ihr alles in die Waagschale. Und den anderen Kram, der mit Kultur zu tun hat, der dümpelt um 11 irgendwo rum und wird lieblos behandelt. Das hatte mich geärgert. Ich hätte das freundlicher sagen können. Ich habe ja auch Thomas Gottschalk einen übergebraten, bei dem habe ich mich sofort entschuldigt und er hat das auch verstanden und gelacht. Aber ich war auch geladen. Ich war wütend und enttäuscht. Ich habe mich auch verschaukelt gefühlt. Und das lasse ich dann schon raus. Dass dann die Sendung gleich ganz weg war, das war schade, aber kann man nur auch nicht ändern.
Dafür haben Sie ja jetzt etwas, das eine Bücherfreundin wie Sie auch sehr glücklich machen muss. Sie geben selber Bücher heraus in der Edition Elke Heidenreich bei Bertelsmann. Und das sind alles Bücher, die in irgendeiner Weise mit Musik zu tun haben. Was sind das für Bücher?
Also wir haben einen herrlichen Roman, der leider gar nicht so gut sich verkaufte, wie ich das gehofft hatte. Der heißt Die Geigenlehrerin. Der handelt nur davon von Barbara Hall. Das ist eine amerikanische Rocksängerin, die den geschrieben hat. Der handelt von einem ältlichen Fräulein, das in einem Musikladen verkauft und im Hinterzimmer Geigenstunden gibt. Und ihr Leben hat sie sich eigentlich ganz anders vorgestellt. Und sie sehen sich nach der großen Liebe und der großen Leidenschaft. Und sie passiert ihr tatsächlich. Sie verliebt sich in einen sehr viel jüngeren Mann, der auch in dem Laden arbeitet. Und sie wird tatsächlich glücklich. Also ein Liebesroman, nur dass sie zufällig Geigenlehrerin ist. Wir haben aber natürlich auch in dieser Edition Biografien von Martha Argerich, von Chopin. Wir haben Sachbücher, ein Buch über Hans Eisler, ein Buch über Verdi. Also es gibt alles. Alles, jeder, der sich für Musik interessiert und für gut geschriebene Bücher, müsste in der Edition eigentlich was finden.
10 Bücher pro Jahr. Bislang sind 25 Bücher erschienen in der Edition Elke Heidenreich beim Bertelsmann Verlag. Über unseren heutigen Gast hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung geschrieben, niemals hat es vor ihr eine so machtvolle Literaturkritikerin gegeben. Die Rede ist von Elke Heidenreich. Frau Heidenreich, auch aus Hamburg kommen nette Worte über Sie. Der Spiegel hat Sie mal als Lesemutter der Nation bezeichnet. Ist das ein Titel, mit dem Sie leben können?
Wissen Sie, wenn man einigermaßen im Rampenlicht ist, kriegt man lauter Titel. Ich war ja auch die Literaturpäpstin, so wie Ranitzky der Literaturpapst. Die Titel sind immer Quatsch. Das hat nichts mit dem, wie ich bin, wie ich lebe und wie ich mich sehe, zu tun. Das ist einfach so eine Etikettierung. Ich war auch mal in einem Jahr gleichzeitig irgendwie die Kotterschnauze der Nation und die klügste Frau Deutschlands. Und das ist alles dummes Zeug. Man muss seine Arbeit gut machen, das versuche ich auch. Und ich lese in der Tat sehr viel. Und ich habe auch ein Instrumentarium, um über Bücher zu reden oder zu schreiben. Und das nutze ich, um Leute ans Lesen zu bringen und ihnen dieses Glück zu lesen nahezubringen. Weil ich denke, jemand, der liest, kommt mit der Welt mit sich besser klar als jemand, der nicht liest.
Das sind ja durchaus alles wohlmeinende Titel, die Sie bekommen haben. Schmeichelt Ihnen das nicht ein bisschen
auch? Nein, gar nicht. Nee. Also mir schmeichelt, wenn ich gesehen habe bei der Sendung Lesen, dass ein Buch, das ich empfohlen habe, mit wirklich Emphase und mit Begeisterung, wenn dieses Buch ein paar Tage später schon auf den Bestsellerlisten landet und über 100.000 Mal verkauft wird, da bin ich richtig glücklich. Da lasse ich es krachen und denke, ja, ich habe sie wieder reingekriegt. Denn die Leute kaufen das ja nicht nur, die lesen das ja dann auch wirklich. Das hat mir großen Spaß gemacht, das schmeichelt. Aber man darf weder bei schlechten Kritiken verzweifelt sein, noch bei Loben und Etiketten durchdrehen. Dann kommt man mit dem öffentlichen Beruf nicht gut klar. Man muss mit sich selber ruhen und von sich selbst ein Bild haben und das darf nicht von außen bestimmt werden.
Was Lob angeht, da sind Sie selbst ja sehr überschwänglich, da geben Sie alles, aber auch bei Kritik nehmen Sie kein Blatt vor den Mund. Da bekomme ich manchmal richtigen Schreck, wenn ich lese, was Sie schreiben, wenn Sie was nicht mögen. Sie haben zum Beispiel über die späten Werke von Günter Grass und Martin Walser gesagt, das sei, ich zitiere mal, ganz ekelhafte Altmännerliteratur. Glauben Sie nicht, dass das die beiden alten Herren verletzen könnte?
Ja klar, aber das habe ich so nicht gesagt, das ist aus dem Zusammenhang, sondern es war Folgendes. Die hatten beide damals erotische Werke vorgelegt. Weder Grass' Werk noch Walsers Werk will ich irgendwie anpinkeln, weil die stehen wie Blöcke in der deutschen Literatur und mit Recht. Aber Grass hatte erotische Gedichte vorgelegt und ich fand die äußerst unappetitlich und aufgebläht. Und Walser hatte ein Buch geschrieben über einen Mann, der durch die Fußgängerzone geht und er beschreibt sich selber und sich so schön findet und sich vorstellt, wie die Höschen feucht werden aller Frauen, die ihn ansehen. Und das fand ich auch ekelhaft. Das heißt, wenn man seine Altmännerfantasien umsetzt in Texte, wird das nicht immer gute Literatur. Das habe ich gesagt. Diese Art Texte mochte ich nicht. Kurze Zeit später kam Walser mit seinem Goethe-Buch, Goethes letzte Liebe, und ich war ganz entzückt und fand das wieder sehr schön. Also man darf das nicht immer so ein Häppchen nehmen und darauf herumhacken. Ich finde, nicht alles von jemandem gut und nicht alles von jemandem schlecht und ich nehme mir das Recht raus, das zu sagen.
Die dritte Boulevardstunde hat begonnen und dazu möchte ich unseren heutigen Gast Elke Heidenreich nochmal gebührend begrüßen und zwar durch einen Mann, mit dem sie gut befreundet ist.
Meine Damen und Herren, und ich bin sehr stolz, die Sendung heute wird der Hammer. Es liegt nicht an mir, das können Sie sich vorstellen. Es liegt an meinem Gast, der charmantesten Frau im deutschen Fernsehen. Eine zauberhafte, liebe Kollegin. Ich hoffe, dass sie heute nicht so schweigsam ist wie sonst. Herzlich willkommen, Elke Heidenreich!
Ja, ich hätte es nicht besser sagen können.
Da stimmte ja nun gar nichts, der Charmeur. Ja.
Harald Schmidt, mit ihm haben Sie 5 Jahre lang zusammengearbeitet und zwar in der Fernsehrateshow Psst. Sie haben jede Menge Fernsehen gemacht, Talkshows, wir haben schon drüber gesprochen. Sie haben, woran ich mich sehr gut noch erinnern kann, die kleinen Reportagen bei der Sendung mit der Maus gesprochen.
Ach, also das wissen Sie auch?
Ja, kann ich mich gut daran erinnern, wie die Zahnpasta in die Tube kommt. Und
ja, die Sachgeschichten.
Die Sachgeschichten. Mhm. Und Sie haben Anfang der 90er im Rateteam von Harald Schmidts Sendung Psst mitgemacht. Das war doch eine ganz abenteuerliche Zeit, diese Sendung, oder?
Diese Sendung war so chaotisch und so verrückt. Ich glaube, sowas hat es nie vorher und nachher gegeben.
Sie mussten die Geheimnisse von Kandidaten erraten.
Ja, wir mussten Geheimnisse erraten. Von berühmten Menschen. Geheimnis wie zum Beispiel, ich war mal eine Nacht im Wandschrank eingeschlossen oder ich stand auf dem Hotelflur nackt oder ich bin das lachende Kind auf der Zwiebackpackung vom Brandzwieback oder so. Solche Sachen. Wir kriegten einen Satz und mussten dann raten. Und das Rateteam waren, die Frauen waren Marile Milovic und ich. Und die Männer waren Ingolf Lück und Herbert Feuerstein. Und es war wahnsinnig komisch. Ingolf hatte einen unglaublichen Ehrgeiz, wirklich alles zu raten. Und er rannte hinter den Kulissen rum und zahlte Leuten 5 Mark, damit sie ihm sagten, die Geheimnisse. Marile und ich hatten gar kein Interesse. Wir wollten einfach nur Quatsch machen. Und Herr Feuerstein hat seinen Herr Feuerstein gegeben und hat absurde Dinge geraten. Und das passte alles zusammen. Und wir wurden hinter den Kulissen, es wurden immer an einem Tag 3 oder 4 Sendungen aufgezeichnet, reichlich mit Kölsch abgefüllt. Also wir hatten auch einen kleinen in der Krone. Und wir waren so lustig und aufgekratzt, das war sehr, sehr schön. Und dadurch, dass niemand das wirklich ernst nahm, hatten wir eine tolle Spielwiese.
Gucken Sie denn heute überhaupt noch was im Fernsehen?
Ja, ich gucke schon noch. Also ich gestehe Ihnen gleich eine Leidenschaft von mir, über die alle lachen immer. Meine ganze Umgebung lacht, aber das sage ich Ihnen gleich. Also ich gucke natürlich Nachrichten. Ich gucke sehr gerne Kulturzeit auf Dreisat, fast jeden Tag. Ich gucke entweder die 7 Uhr Nachrichten und dann Kulturzeit oder erst Kulturzeit und dann die Tagesschau. Ich gucke viele Opernaufzeichnungen und Theaterübertragungen. Das macht mir Spaß. Ab und zu mal ein Krimi. Unterhaltungssendungen tue ich mich schwer mit, aber Switch Reloaded, wo ich auch reichlich drin vorkomme, finde ich klasse. Das gefällt mir. Und ich habe eine Leidenschaft für die Vorabendserie Verbotene Liebe. Ich könnte mich wegwerfen, so komisch ist die.
Das ist das Geheimnis, ich gucke seit, was Sie mir gerade eröffnen wollten?
18 Uhr. Verbotene Liebe, die Lahnsteins auf der einen Seite und das bürgerliche Volk auf der anderen Seite. Eine Geschichte von Adeligen, die bürgerliche lieben und Inzest. Und es ist zum Schreien schön. Es ist wirklich gut gespielt. Es sind wirklich witzige Dialoge. Und es hat was. Und ich sitze jeden Abend, den Gott werden lässt, um 18 Uhr vor Verbotene Liebe.
Das so, hätte ich nicht gedacht,
jetzt
dass
ist es raus.
Elke Heidenreich serienabhängig
ja.
ist.
Süchtig nach Verbotene Liebe. Schon wegen Ansgar von Lahnstein, gespielt von Wolfram Grandezka. Das ist einfach so schön. Er sitzt im Gefängnis, seine Frau besucht ihn und fragt, kann ich irgendetwas für dich tun? Und er sagt, wenn du so fragst, fall tot um. Ich liebe das.
Schön, dass auch Sie ein Laster haben. Das beruhigt mich immer.
Aber hallo.
Frau Heidenreich, zwei große Leidenschaften nennen Sie Ihr eigen, Literatur und Musik. Über die eine Leidenschaft in Ihrem Leben haben wir gesprochen, die Bücher. Die andere Leidenschaft gilt der Oper. Warum gibt Ihnen am Samstagabend eine Opernaufführung mehr als Wetten, dass?
Nicht nur die Oper, überhaupt die Musik, aber am Samstagabend speziell jetzt, ja, weil bei Wetten, dass habe ich immer das Gefühl, ich finde es nicht erstrebenswert, dass ein Lastwagen auf 4 rohen Eiern parken kann oder dass jemand Geschmack von Buntstiften entdecken kann, was er ja auch nicht konnte, wie wir wissen. Oder ich finde diese Wetten einfach idiotisch, das hat mich nicht interessiert. Klar ist das eine große Abendunterhaltung mit großen Stars und Sängern, aber ich sitze lieber für mich alleine in der Oper und habe ein riesiges Orchester, was live für mich spielt. Eine tolle Geschichte wird auf der Bühne erzählt. Sänger singen für mich. Ich sehe ein Bühnenbild. Das heißt, ich habe ein gewaltiges, tolles Gesamtkunstwerk und das auch noch live. Das ist mir lieber als eine Konserve aus dem Fernseher.
Gab es sowas wie eine Schlüsseloper, ein Erweckungserlebnis für Sie?
Ach, es ist immer, glaube ich, die erste Oper. Wenn die erste einen packt, dann ist man für immer gewonnen. Der Jan Weiler hat mal beschrieben, wie sein Vater ihn mit in die Oper nahm und es war Aribert Reimann, King Lear. Da ist man fürs ganze Leben gezeichnet, wenn einem sowas passiert. Bei mir war es die Zauberflöte. Die versteht man als Kind auch nicht, diese ganzen Prüfungen, durch die da gehen müssen. Aber man versteht Papageno, man versteht die Königin der Nacht und Sarastro, wenn er so streng kommt. Man versteht ein bisschen die Liebesgeschichte und man versteht vor allem Mozart, diese tollen Klänge. Und wenn das passiert, dass man einmal verzaubert wird durch eine Oper, dann bleibt das, glaube ich, fürs ganze Leben.
Sie haben ja selbst tausenden Kindern das erste Opernerlebnis verschafft. Sie haben jahrelang an der Kölner Kinderoper gearbeitet, haben, glaube ich, um die 20 Opern mit bearbeitet, haben die Texte neu bearbeitet. Wie muss man sich das vorstellen? Haben Sie die Libretti komplett neu geschrieben, damit Sie Kinder heute auch verstehen?
Christian Schuller war Oberspielleiter der Kölner Oper, der auch im Großen Haus inszenierte und der die Spielpläne machte. Und der hat diese Kinderoper ins Leben gerufen und geleitet. Und zwar 12 Jahre lang. Und die 12 Jahre lang war ich mit ihm zusammen ich habe immer gesagt, ich bin die bezaubernde Assistentin, in diese Arbeit eingebunden. Er hat Opern ausgegraben oder übersetzen lassen oder selbst übersetzt. Und die waren aber oft zu lang. Wir hatten uns vorgenommen, keine Kinderoper länger als eine Stunde. Nun darf man ein Werk auch nicht verstümmeln. Wir haben also Musiker dran gesetzt, die Libretti bearbeiteten. Erstens, statt für großes Orchester, für nur 13 bis 17 Musiker. Mehr konnten wir hinter die Bühne da nicht klemmen. Und zweitens, ich mit den Texten die Geschichte reduzieren. Da musste man manchmal einen Handlungsstrang rausnehmen oder ein paar schwierige Arien oder ein paar Sachen einfach rausnehmen, damit es eine Stunde war. Und wo dann Inhalt nicht mehr ganz klar wurde, da habe ich Zwischentexte geschrieben oder habe die Texte überhaupt etwas einfacher gemacht, habe eine Figur erfunden, die vor den Vorhang tritt und mal was erklärt. Also meine Aufgabe war es, kindgerecht verständlich zu machen und trotzdem die hohe Qualität beizubehalten. Kinder müssen alles verstehen, aber es darf nicht kindertümeln und niedlich sein. Also wir haben nie Oper mit Kindern gemacht, sondern immer für Kinder. Wir haben das Geheimnis bewahrt. Vorhang und was dahinter passierte, war Geheimnis. Und das hat toll geklappt. Und Sie haben recht, es waren 20 Opern, bis auf eine von Richard Wagner, die Feen, ein Frühwerk, alles Opern des 20. Jahrhunderts. Also von Ravel, von Stravinsky, die Nachtigall nach dem Märchen von Andersen. Tolle Geschichten, wunderschön gemacht. Und es war für mich eine der schönsten Zeiten und Arbeiten meines Lebens, diese 12 Jahre.
Sie ist resolut, immer kraftvoll gerade heraus und eine leidenschaftliche Kämpferin für die Literatur. Unser Gast heute, Elke Heidenreich.
Lassen Sie uns über das Alter sprechen. Sie sind Jahrgang 1943, sind 68, wirken sehr viel jünger, wenn ich das mal so ganz plump sagen darf. Hat das Alter für Sie mehr Vor- als Nachteile oder ist es umgekehrt?
Kann ich auch schlecht sagen. Meine Mutter ist 91 geworden und war mit 90 noch jünger als ich jetzt, trug kurze Röcke, hohe Absätze und drehte sich immer zu mir um und sagte, kommst du? Die war immer so schnell. Ich habe die guten Gene von ihr geerbt, die sah auch nicht alt aus. Ich habe Tage, da sehe ich aus wie 108, aber meistens sehe ich jünger aus und fühle mich auch jünger. Aber die Einschläge kommen doch näher, also die Kraft lässt nach. Ich war mein Leben lang nie sehr gesund und je älter ich werde, desto mehr fühle ich das. Also die vielen Lungenentzündungen und Lungenoperationen und ich hatte es immer mit dem Atmen. Und das macht mir im Alter mehr zu schaffen. Sie werden es vielleicht vorhin gemerkt haben, dass ich hinter Ihnen her schleiche, um nur eine Treppe raufzugehen in den ersten Stock. Atemlosigkeit, dann einige Zipperlein. Aber andererseits ist das nicht so schlimm. Das hat man halt, wenn man älter wird. Vieles ist besser geworden. Meine Ungeduld wird kleiner. Ich gönne mir mehr Ruhe. Ich bin in vielen Dingen gelassener. Ich will auch nichts mehr erreichen. Ich will auch nicht mehr von allen Menschen irgendwie gemocht werden. Ich bin mit mir selber mehr im Reinen. Aber andererseits merke ich abnehmende Kräfte. So vieles, was ich noch machen möchte, geht nicht mehr. Die Strecke wird kürzer, die noch vor mir liegt. Also es ist eine Mischung aus Melancholie und Gelassenheit.
Es scheint, dass Sie alles, was Sie heute machen, mit derselben Leidenschaft tun wie vor 30 Jahren. Ist das so?
Ja, aber ich habe nicht mehr dieselbe Kraft. Ich kann nicht mehr so durchhalten. Früher mit Nero 1 habe ich 70 Lesungen gemacht, jetzt mit Nero 2 vielleicht 10 oder so. Dieses ewig unterwegs sein und jede Nacht in einem anderen Hotel, das strengt mich viel zu sehr an. Das bringe ich nicht mehr.
Gibt es Dinge, die Sie bereuen?
Ach, ich glaube, jeder bereut Dinge. Wir sind im Nachhinein, es ist ja auch so, dass man Glück erst hinterher begreift. Da war ich glücklich und habe das damals gar nicht gemerkt und habe sehr unbekümmert vor mich hingelebt. Und das war eine sehr glückliche Zeit. Und dann bereut man vielleicht, dass es nicht so geblieben ist. Aber man hat es ja auch nicht selbst in der Hand. Ich habe mal ein Buch geschrieben über Macbeth, diesen furchtbaren Schlechter bei Shakespeare. Ist der eigentlich schuld? Sind die Hexen schuld? Ist seine Frau schuld? Muss er bereuen? Man kann, wenn man in einer Situation drin ist, wahrscheinlich die gar nicht überblicken. Erst wenn man hinterher sieht man und denkt, was habe ich da angerichtet? Hätte ich das nicht auch lassen können? Insofern gibt es schon Dinge, vor allem in meinem Privatleben, die ich bereue, ja.
Sie haben mal gesagt, Sie können nur Männer lieben, die Musiker sind. Das haben
ja,
Sie in der
Anthologie. Ist Quatsch. Ja, das ist Quatsch. Das habe ich in der Anthologie so geschrieben. Also mein Mann, mit dem ich sehr, sehr glücklich 25 Jahre verheiratet war, immer noch verheiratet bin, trotz unseres Getrenntlebens.
Bernd Schröder,
der ist ganz und gar unmusikalisch.
Er hat doch eine Geige, glaube ich, ne?
Ja, aber da hat er nur gerade mal ein musisches Abitur drauf gekratzt. So. Danach hat er die Geige sofort verkauft und versoffen im Hofbräuhaus. Und ich habe ihm eine geschenkt zum 50. Geburtstag, die hat er gleich wieder weiterverkauft. Die wollte er überhaupt nicht haben. Der ist unmusikalisch. Aber ich finde, ein Mensch, dem Musik gar nichts bedeutet, sagen wir mal so, mit dem würde ich mich schwer tun. Also es ist schon schön, mit jemandem zusammen ein Konzert, eine Oper zu hören und das konnte ich mit Bernd auch immer. Also ich finde Musikalität bei einem Menschen eine sehr schöne Eigenschaft.
Dann lassen Sie uns zwei Menschen lauschen, die zweifellos über eine große Musikalität verfügen. Sie haben sie vorhin auch schon angesprochen, zwei Jungs, die Sie früher beim Radio bei SWF 3 gern gespielt haben, die Everly Brothers, Crying in the Rain. Frau Heidenreich, es gibt viele, die würden Sie gern wieder im Fernsehen haben wollen mit einer eigenen Büchersendung. Bestehen da noch Hoffnungen?
Ich weiß nicht wo. Also manchmal denke ich auch, ich möchte es. Ich lese so viel und habe so tolle Bücher und denke, ich möchte die an die Leute bringen. Und das kann man in der Zeitung im Feuilleton nicht so. Das Feuilleton hat eine andere Sprache. Ich komme im Fernsehen direkter und unmittelbarer rüber. Beim ZDF habe ich mit Sicherheit gar keine Chance. Die ARD ist ein föderalistischer Haufen mit 16 Anstalten. Da lande ich irgendwo im dritten Programm und dann auch wieder spät. Außerdem haben die Dennis Scheck. Die brauchen mich jetzt auch nicht. Ich wüsste nicht wo. Ich wüsste nicht wo und wie. Und jetzt habe ich ja die Edition und das ist erstmal sehr viel Arbeit und alles kann man auch nicht machen.
Es geht schnurstracks auf Weihnachten zu. Können Sie uns drei Bücher in aller Kürze empfehlen?
Das ist jetzt schwer, weil ich bin ja der Meinung, man soll das ganze Jahr sich Bücher kaufen und schenken und nicht immer nur zu Weihnachten. Weihnachten in Gottes Namen Socken und Krawatten, aber sonst Bücher. Ich bin jetzt natürlich dann an dem dran, was ich gerade gelesen habe. Ich habe gerade ein Buch gelesen von William Trevor, das ist ein alter Mann aus England. In den 80ern ist der, glaube ich, schon oder noch drüber. Das heißt Turgenjews Schatten. Das ist eine Liebesgeschichte, die mich unheimlich angerührt hat. Ein ganz altmodisches Buch über ein Mädchen, das einen ungeliebten Mann heiratet, nur um von zu Hause vom Bauernhof wegzukommen in die Stadt und in ein entsetzliches Eheleben reingerät und sich trotzdem retten kann, ihre Seele retten kann. Das ist ein Buch, was mich sehr gerührt hat. Dann kann ich immer noch nur die Korrekturen von Jonathan Franzen empfehlen, auch wenn es nicht mehr neu ist. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Ein großer Familienroman, der zeigt, wie wenig Familienmitglieder eigentlich voneinander wissen. Die Menschen, die einem angeblich die Nächsten sind, wissen am allerwenigsten von einem. Und ich kann immer nur Gedichte empfehlen. Also jetzt hat ja gerade mal wieder ein Lyriker einen Nobelpreis gekriegt für Literatur. Das finde ich sehr schön. Aber bei Gedichten müsste man eigentlich immer etwas finden, was einem ans Herz geht. Oder die Kurzgeschichten von Dorothy Parker. Diese freche Frau aus New York, die gar kein Blatt vor den Mund nimmt und die mir, glaube ich, im Wesen auch sehr ähnlich ist und sehr frech und sehr, sehr direkt und die sehr schöne Geschichten geschrieben hat.
Das war sehr schön. Das war fast wie in den guten alten Zeiten mit Lesen noch.
Hat mich jetzt fast überrumpelt. Gleich, wenn ich hier weggehe, dann werden mir ganz viele einfallen und ich denke, warum habe ich das nicht genannt und das nicht und das nicht.
Das also die improvisierten Buchempfehlungen von Elke Heidenreich. Sie können sie nochmal nachhören ab morgen als Podcast bei uns im Internet antennebrandenburg.de. Vielen Dank fürs Kommen. Ich wünsche Ihnen immer eine Handbreit ungelesener Bücher im Regal.
Ja, das und ist.
Vor allen Dingen ein gutes Händchen auch weiterhin für Ihre eigenen Romane und Geschichten.
Danke, das war sehr schön mit Ihnen zu reden und ich freue mich wahnsinnig über das tolle Geschenk, das ich jetzt mitnehmen werde. Stolz.
Danke. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Danke Ihnen.
Ich bin Olaf Kosert, wünsche Ihnen noch einen schönen Restsonntag.